Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Brillante Brassmusik, das Boban Markovic Orchestra war zu Gast beim Folkfestival in Rudolstadt. 80.000 Menschen haben die Konzerte gehört. Wir werden darüber sprechen. Außerdem blicken wir nach Kassel zur Documenta und hören, wie Besucherinnen und Besucher die Ausstellung erleben, jenseits der hitzigen Antisemitismusdebatten, die uns in diesen Tagen so beschäftigen. Und wir besuchen die Burg Ludwigstein in der Nähe des hessischen Ortes Witzenhausen im Werratal. Auch dort ein Fest, ein Burgfest, bei dem 100 Jahre Archiv der deutschen Jugendbewegung gefeiert wurden. Die Documenta 15 kommt nicht zur Ruhe. Am gestrigen Samstag gab es immerhin so etwas wie einen Documenta-politischen Ruhetag. Wir haben hier in Fazit tatsächlich mal über Kunst in Kassel gesprochen, über die Premiere einer vierstündigen Bühnenperformance mit Schauspiel, Musik und Tanz. Doch der vergangene Freitag, auch darüber haben wir berichtet, hat für Schlagzeilen gesorgt. Der Leiter der Anne-Frank-Stiftung, Meron Mendel, hat den Documenta-Verantwortlichen mangelnden Dialog vorgeworfen und seine Zusammenarbeit beendet. Und die Künstlerin Hito Steierl hat angekündigt, sich von der Documenta zurückzuziehen. Außerdem wurde bekannt, dass der Künstler Joey Cannizzaro, er ist Mitglied des Party Collective, dass er nach einem transfeindlichen Angriff aus Kassel abgereist ist. Susanne Lurweg war am Freitag und Samstag in Kassel und hat einen Eindruck bekommen von der Stimmung in der Stadt und auf der Documenta. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Lurweg, guten Abend.
Guten Abend.
Hito Steierl ist ein Star der Kunstszene. Sie zieht sich also von der Documenta zurück. Ist das ein großes Thema bei den Menschen?
Ja, durchaus. Also vor allen Dingen ist es natürlich Thema im Naturkundemuseum Ottonium. Das war der Ort, wo die Installation von Hito Steierl zu sehen war. Als ich gestern früh, also Samstagmorgen, dorthin kam, da hieß es schon, nein, die Installation kann man nicht mehr sehen. Und da war dann schon der ein oder andere doch sehr verwundert. Und also die Installation, vielleicht nochmal kurz für den Hinterkopf, das war unter anderem eine Bitcoin-Währung namens Cheesecoin. Und die hatte sie zusammen gemacht mit dem spanischen Kollektiv Inland. Also war gestaltet mit KI-basierten animierten Wandbildern. Und es hieß, es war ein Genuss, aber eben seit gestern Morgen nicht mehr zu sehen. Dann gab es da also einen freundlichen Mitarbeiter des Ottoniums, vermutlich der Documenta. Und der stellte sich dann den Fragen der BesucherInnen und der sagte dann auch, er fände das alles sehr traurig. Und es seien also wirklich immer viele Leute gekommen, weil, wie Sie ja auch schon sagten, Hito Steierl ist ein Star der Kunstszene. Und die Documenta ist jetzt ja nicht gerade reich daran. Also die war schon so ein Magnet, jetzt eben nicht mehr zu sehen. Interessanterweise, als ich nachmittags noch mal hinging, also morgens hieß es, man kann nicht sehen, aber die Installation, die ist noch da, ist abgeschaltet. Am Nachmittag saß wirklich ein sehr, sehr, sehr alter Herr auf einem Stuhl vor dem Vorhang und passte also auf, dass da niemand eintritt und sagte, nein, die ist auch inzwischen abgebaut. Also da ging ein bisschen die Meinung auseinander und ich dachte, wenn sie denn nun abgebaut wäre, da könnte man ja die Menschen auch hinter den Vorhang gucken lassen.
Neben Hito Steierl sorgen auch die Ereignisse rund um das indische Party Collective erneut für Aufregung. Was ist denn da genau passiert und wie ist denn die Stimmung an diesem Ausstellungsort?
Ja, der Ausstellungsort, das ist ja das WH22, also in der Werner-Hilpert-Straße. Und ich sag jetzt mal, das ist so eine leicht abgerockte Location, aber sehr spannend, sehr schön. Im Keller gibt es eben Party Collective, da werden Filme gezeigt. Das sollte ein Safe Space für Transpersonen sein. Und es fanden wohl auch regelmäßig Partys statt. Die gibt es jetzt einfach nicht mehr, denn also was zu hören war, Joe Cannizzaro, Mitglied von Party Collective, war mit anderen in der Stadt unterwegs beim Ahoy Bootsverleih, auch ein sehr schöner Ort, den die Documenta-Verantwortlichen da geschaffen haben und ist dann beim Warten auf den Bus tatsächlich wohl angepöbelt worden, hat furchtbare Angst bekommen, die anderen auch. Sie sind in einen Baumarkt in der Nähe geflüchtet und dann wurde die Polizei gerufen. Die Polizei Polizei hat dann tatsächlich ihn verhaftet, weil er keine Ausweispapiere dabei hatte. Es wurde irgendwie geklärt und jetzt sagen Mitglieder von Party Collective, man fühle sich nicht mehr wohl, sei auch schon ein bisschen vorher der Fall gewesen und man habe einfach nicht mehr das Gefühl, dass man an diesen Ort jetzt Transmenschen einladen könne und die Sicherheit gewährleisten könne. Und wohl offensichtlich ein Problem, was sie benannt haben, ist dieses Micromanaging. Sie hatten das Gefühl, am Ende wurden die Probleme nach unten durchgereicht und dann sollten Menschen die klären, die eigentlich gar nichts zu sagen hatten.
The Party Collective stellt am gleichen Ort aus wie das Kollektiv The Question of Funding, nämlich im WH22, das Sie beschrieben haben, Frau Lohrweg. Deren Zyklus Guernica-Gaza hat ja auch schon für Debatten gesorgt. Ist das Thema Antisemitismus denn bei den Menschen allgegenwärtig?
Nein, also allgegenwärtig ist das definitiv nicht. Aber dieser Zyklus Guernica-Gaza von The Question of Funding, der sorgt natürlich für Debatten. Und da stehen dann eben auch wirklich sehr, sehr junge Mädchen. Und die müssen dann die Fragen der Besucher, Besucherinnen beantworten. Können sie nicht? Die verweisen dann auf die Führung und sagen, hier, die gibt es ja, Sobat, Sobat heißt das Ganze. Ja, und die sind aber zu 99% ausgebucht. Ich konnte mit einer Kunstgeschichte-Studentin sprechen, die diese Führung macht. Und die macht sie allerdings meistens für Sponsoren. Und sie sagte, ihr werden Fragen gestellt, die werden meistens nicht besonders fundiert, eher so nach dem Motto, was ist das denn da für ein Plakat, was da bei euch abgehängt worden ist. Also nicht so richtig das, was man sich vielleicht wünschen könnte, aber es gibt Führungen, die ganz konkret auf das Thema eingehen. Das ist sehr unterschiedlich und jeder reagiert da vermutlich anders. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das ein Riesenthema unter den Besucher, Besucherinnen ist. Wohl ganz speziell bei diesem WH22 da an dem Ort kommt es häufig zu Fragen, die nicht immer beantwortet werden können.
Wie ist denn insgesamt so die Stimmung bei den Menschen, Frau Lohrweg? Man könnte vermuten, dass nach den vielen negativen Berichten die Stimmung ja ziemlich schlecht ist. Ist das so?
Gar nicht, hatte ich den Eindruck, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Also es gab wirklich sehr viele Besucher, Besucherinnen am Wochenende. Es war ja dieses sogenannte Maidan-Festival. Maidan, das heißt leicht zugänglicher Ort auf Farsi, Urdu. Und es sind viele gekommen. Aber ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich die mangelnde Kommunikation und auch die mangelnden, fehlenden Infos. Es gibt wirklich nur sehr wenig Tafeln, wenn sind die auf Kniehöhe. Da hat man ganz schnell Rücken, wenn man versucht, das zu lesen. Und dann eben diese ausgebuchten Führung, wo einem auch gar nicht geholfen wird im Ruru-Haus, wenn man gerne doch vielleicht irgendwo dazustoßen möchte. Tatsächlich hat die Documenta wohl ein Corona-Problem, wie mir einige der Führerinnen sagten. Also das Team ist teilweise lahmgelegt, weil so viele erkrankt sind. Aber die Leute vor Ort, die Besucher, Besucherinnen, die würden, glaube ich, wirklich gerne die Theorien, die Themen verstehen. Es gibt ja auch wahnsinnig viel Spannendes, fühlen sich aber, so war mein Gefühl, auch teilweise ein wenig alleine gelassen. Es funktioniert dann ganz besonders gut, wenn die Documenta ihren kompletten Festivalcharakter ausleben kann, wie eben jetzt bei diesem Maidan. Da wurde viel getanzt, da gab es koreanische DJs, afrikanische Gruppen und da war ein guter Spirit, um das mal so neudeutsch zu sagen. Aber es ist einfach schade, dass dies vielleicht an der einen oder anderen Stelle durch den mangelnden Dialog zunichte gemacht wird. Also eine Schau, die Menschen miteinander ins Gespräch bringen sollte, scheitert, wenn es ganz schlecht läuft, am Ende genau daran, an mangelnder Kommunikation oder an mangelndem Austausch.
Das ist also in mehrfacher Hinsicht ganz offensichtlich suboptimal, so wie Sie das schildern. Die Documenta, Beobachtungen und Eindrücke waren das von Susanne Lohrweg. Dankeschön. In diesem Jahr hat es wieder geklappt. In der thüringischen Kleinstadt Rudolstadt hat an diesem Wochenende wieder Deutschlands größtes Festival für Folk, Lied und Weltmusik stattgefunden. Zum 30. Mal seit der Neugründung im Jahre 1991. Rudolstadt, südlich von Weimar, 25.000 Einwohner und dort dieses traditionsreiche Musikfest. Das Interesse nach 2 Jahren Corona-Pause war groß. Fast 80.000 Besucher kamen zu den Konzerten ins Saaletal und sie sahen, sie erlebten mehr als 100 Konzerte auf 20 Bühnen und mit dabei war auch mein Kollege Carsten Bayer, der jetzt aus Rudolstadt zugeschaltet ist. Herr Bayer, guten Abend.
Guten Abend.
Das Festival ist heute Abend zu Ende gegangen, unter anderem mit einem Auftritt der russischen Band Pussy Riot. Die Band hat ja in den vergangenen Jahren durch ihre Fundamentalopposition gegen die Politik des Kreml für Furore gesorgt. Wie hat sich denn die Band in Rudolstadt präsentiert?
Ja, Pussy Riot ist ja keine Band im eigentlichen Sinne, sondern eher ein Kollektiv mit wechselnden Mitgliedern. Heute Abend in Ruderstadt waren das 3 Frauen und ein Mann, von denen allerdings nur die Sängerin Maria Alöschina zur Gründungsformation gehört. Sie hat ja erst vor einigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt durch ihre spektakuläre Flucht aus Russland, verkleidet als Kurierfahrerin und mit einem falschen Pass ist sie über die Grenze gekommen, um wieder eben auftreten zu können. Pussy Riot Live, das ist kein Konzert, eher so eine musikalische Performance mit Schlagzeug, mit viel Elektronik und einem Saxophon. Erzählen die 4 nochmal die Geschichte ihres Punkgebets in der Moskauer Erlöserkirche vor 10 Jahren. Das war die Kunstaktion, die Pussy Riot eigentlich erst berühmt gemacht hat, die aber eben auch dazu geführt hat, dass 3 Mitglieder der Gruppe für mehrere Jahre ins Gefängnis mussten.
Eine musikalische Performance auf einem Open-Air-Festival, wie muss ich mir das vorstellen? Hat das funktioniert?
Naja, so richtig gut hat es ehrlich gesagt nicht funktioniert. Es waren zwar viele, viele Leute da, also das Interesse war groß. Und das ist ja auch durchaus beeindruckend oder bedrückend, das nochmal nachzuerleben, mit welcher Härte die russische Justiz gegen ihre Kritiker vorgeht. Aber es gab 2 Probleme bei diesem Auftritt. Zum einen war es einfach noch zu hell im Heinepark, sodass also die Projektionen, Videoprojektionen, die auch zu diesem Auftritt dazugehören, die konnte man kaum sehen, jedenfalls die Leute, die weiter hinten standen. Und dann ist es ja so, dass selbst die Leiden der politischen Gefangenen in Russland so ein bisschen doch verblassen angesichts der aktuellen Ereignisse in der Ukraine, der Kriegsgräuel. Immerhin haben Pussy Riot dann ganz am Ende ihres Sets dann auch noch ein ganz neues Stück gespielt, wo sie sich dann auch wirklich mit dem Krieg auseinandersetzen und sie haben Geld gesammelt. Die Hälfte der Einnahmen geht an ein ukrainisches Kinderkrankenhaus in Kiew.
Bei aller Ausgelassenheit bei so einem Festival wird das ja kaum einer vergessen. Und Sie haben das schon gesagt, Herr Bayer, es herrscht Krieg in Europa. Das bedeutet in Rudolstadt auf der einen Seite tanzen und feiern und auf der anderen Seite an die Menschen denken, deren Existenz durch den Angriff bedroht ist. Welche Rolle hat denn der Krieg in der Ukraine auf diesem Festival in Rudolstadt gespielt?
Der war sehr präsent. Also zum einen durch Solidaritätsansagen, die sehr viele Künstler von der Bühne gemacht haben in ihren Programmen, aber vor allem auch durch einen Konzertabend gestern Abend auf dem Ruderstädter Marktplatz. Den hat die ukrainische Sängerin Mariana Sadowska gestaltet. Sie hat MusikerInnen aus der ganzen Ukraine eingeladen, aus Kiew, aus Lviv, aus Poltawa, auch aus dem Donbass. Und die haben eben gezeigt, zum einen, wie geschlossen das Land gegen die russische Aggression steht und zum anderen aber auch, welche kulturelle und musikalische Vielfalt in der Ukraine zu finden ist. Also das war wirklich ein zugleich schöner und auch sehr bewegender Abend. Und mit dabei war auch der Sänger Yuri Gurji, der aus Kharkiv stammt. Er hat mir nach dem Konzert Folgendes gesagt.
Wir Ukrainer wissen, wofür wir kämpfen und was wir verlieren können. Und das ist uns viel wert und ich hoffe, das ist auch rübergekommen, diese Message. Das war uns allen ganz wichtig, uns Musikern, und deswegen, es war auch eine ganz schwierige Produktion, aber auch sehr spontan, aber es hat, finde ich, sehr gut geklappt. Also es fühlt sich gut an, jetzt 5 Minuten, nachdem wir die Bühne verlassen haben.
Sagt also der ukrainische Musiker Yuri Gurji gestern Abend auf dem Rudolstädter Marktplatz. Herr Bayer, der Länderschwerpunkt auf diesem 30. Rudolstadt-Festival hatte das Motto Titos Erben. Was gab es denn da zu hören und zu sehen?
Ja, Titos Erben, das sind ja die Staaten des ehemaligen Jugoslawien, also eine sehr vielfältige Region, sehr groß. Dementsprechend bunt war das auch, dieses Programm mit KünstlerInnen aus insgesamt 7 Ländern. Bekannte Namen waren da mit dabei, wie das Boban Markovic Orchester, also Balkan Brass aus Serbien, oder auch der bosnische Sänger Goran Bregovic, der das Festival heute Abend beendet hat. Aber es gab auch eine Menge Neues zu entdecken. Pretty Loud beispielsweise hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein ganz junges Hip-Hop-Sextett aus Serbien, das nur aus Roma-Musikerinnen besteht. Oder Bozo Vrečo, ein queerer Sefta-Sänger aus Sarajevo, der sich selbst als Genderfluid bezeichnet. Also man merkt, das Ruderstadt-Festival ist tatsächlich noch immer für Überraschungen gut und es ist vor allem auch sehr divers aufgestellt. Das kann man ja auch nicht unbedingt von allen deutschen Festivals sagen.
Gab es denn für Sie auch sowas wie ein persönliches Highlight im Programm?
Also das war für mich, glaube ich, der Auftritt der griechischen Sängerin Maria Faranturi. Die war Freitagabend auf der Heidigsburg zu erleben, zusammen mit einem israelischen Tenor und den Thüringer Sinfonikern Saalfeld-Rudolstadt. Und sie hat ihr Konzertprogramm ihrem verstorbenen Freund und Mentor Mikis Theodorakis gewidmet, der ist ja im vergangenen Herbst gestorben, und da hat sie nochmal ganz viele Lieder aus seinem Werk gespielt, unter anderem auch die berühmte Mauthausen-Kantate. Und sie ist so ein bisschen sowas wie die musikalische Nachlassverwalterin eben von Mikis Theodorakis. Das hat sie mir dann auch im Interview nochmal bestätigt.
I feel that he's with us and he opened his hands.
Für mich fühlt es sich so an, als sei er immer noch bei uns. Sein Geist, seine Vision, also das ist immer bei mir. Nach seinem Tod hatte ich die Sorge, dass Mikis vielleicht bei einer jüngeren Generation in Vergessenheit geraten könnte. Aber bei den letzten Konzerten, die ich gespielt habe in Griechenland, waren sehr viele junge Leute. Das hat mir meinen Optimismus wiedergegeben.
Und ich war sehr optimistisch.
Die griechische Sängerin Maria Farantouri. Ganz klar einer der Stars auch im Programm des Rudolstadt-Festivals. Herr Bayer, ist denn schon klar, ob es auch eine 31. Auflage geben wird?
Die wird es geben, und zwar wie immer am 1. Juli-Wochenende. Und auch der nächste Länderschwerpunkt wurde heute schon bekannt gegeben. Das wird nämlich Kuba sein. Also da kann man sich, glaube ich, schon mal freuen. Und vielleicht kommen ja dann auch wieder mehr Zuschauer nach Rudolstadt. Das war nämlich der einzige Wermutstropfen für die Veranstalter in diesem Jahr. Das Festival war zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht ausverkauft. Und da hat man dann doch so ein bisschen noch die Corona-Nachwehen gespürt, leider.
Deutschlands größtes Festival für Folk, Lied und Weltmusik im thüringischen Rudolstadt, in diesem Jahr zum 30. Mal. Hier im Fazit war das ein Fazit von Carsten Bayer. Danke, Herr Bayer.
Bitteschön.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Peter Weibel, der künstlerische Leiter des Zentrums für Kunst und Medientechnologie ZKM in Karlsruhe. Er sagt über den amerikanischen Videokünstler John Sanborn, er ist einer der ganz frühen Vertreter der ästhetischen Videokunst. Bei ihm treffen die wilden Blumen der Anarchie auf die Hochtechnologie. 40 Jahre lang hat der 1954 geborene Sanborn Videos für MTV, für Museen, fürs Fernsehen produziert und für eine Revolution des Sehens gesorgt. Jetzt wird ihm das ZKM eine große Einzelausstellung widmen. Rudolf Schmitz hat die Ausstellung gesehen.
Hey, no, it's my fault.
Television made without industry. Alone in a word.
John Sanborn nennt sich selbst a hot mess, ein heißes Durcheinander. Und das, so sagt er, war genau der Geist der 1980er Jahre.
I was working for MTV, I was working with galleries and museums, I was working a lot.
Ich habe für MTV gearbeitet, für Galerien und Museen, fürs Fernsehen, und alles wurde vermischt. Die Grenzen waren aufgehoben, ein heißes Durcheinander. Wir haben alles vermischt. Wir haben die Dinge ineinander gestaucht.
Dabei fängt die Ausstellung ganz gesittet an mit einem Video, das einen Musiker zeigt, der durch Manhattan geht und tanzt. Zwei Trommelstöcke in den Händen, mit denen er Straßenschilder, Telefonzellen, Gullis bearbeitet.
Diese Arbeit von 1982 heißt Ohr am Boden, an einem Nachmittag in Lower Manhattan gedreht. David ist ein Musiker, der Manhattan spielt. Die Stadt ist sein Instrument. Und wir dachten, was für eine amüsante Sache.
Und wenn der Musiker David Manhattan spielt, dann ist John Sanborn zweifellos der Mann, der das Universum der Bilder spielt. In einem mehr als 10 Meter langen Fries aus Screens inszeniert John Sanborn die Geschichte von Venus und Mars, dargestellt von Tänzern und Tänzerinnen, die zunächst der Reihe nach aus einem Vorhang treten und aphoristische Statements von sich geben.
The wave recedes and the wave rises.
Flower fades and the flower blooms. There is no end to human desire.
The story is about the god of war and the goddess of love, but we take away the gender.
Es geht um den Gott des Krieges und die Göttin der Liebe. Aber wir haben die Frage des Geschlechts rausgenommen. Es geht um die Leute, um die Attribute. Wir fragen uns, warum uns diese Charaktere immer noch faszinieren. Mars wird von einer Frau gespielt oder von einem schwulen Mann. Und deren Präsenz und unsere Präsenz werden ineinander geblendet.
Und dass unsere Gegenwart und die der jeweiligen Performerinnen verschmelzen, ist wahrhaftig keine Übertreibung. Denn John Sanborns Videos sind so großartig kollagiert, zeigen so ungewöhnliche Bildmischungen, sind teilweise in klassischen Porträtformaten präsentiert, dass man sich trotz der avancierten Technologie in einer Galerie alter Meister wähnt. Meist kann man die Videoinstallationen umlaufen, von mehreren Seiten sehen, sich an der Kombinatorik unterschiedlich großer Screens gar nicht satt sehen.
It's up to you to look.
Es ist an Ihnen, zu schauen, zu fühlen, Teile zusammenzusetzen, sich einen Reim auf die Sache zu machen. Ich möchte Sie provozieren, eigene Fragen zu stellen.
I don't want to answer your questions. I want to provoke you to ask your own questions.
Es ist beglückend zu sehen, wie John Sanborn in diversen Tanzvideos die Bewegungen, die Körper der Akteurinnen fragmentiert, neu zusammensetzt in einen Bildrausch aus Rhythmus, geisterhafter Erscheinung und genderüberschreitender neuer Identität verwandelt. Kurator Philipp Ziegler.
Er hat von Anfang an immer in Kooperation, Kollaboration gearbeitet mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, Musikern und arbeitet heute zunehmend eben auch mit marginalisierten Gruppen, mit People of Color, mit Performern, die eben sich klaren Zuschreibungen widersetzen, die natürlich auch seinen Bildwelten etwas zufügen und die sie bestimmen in einer Art, die sehr zeitgenössisch ist und die unsere Art des Zusammenlebens auch versuchen, neu zu framen und neu in Bildern darzustellen.
Also auch vor dem Hot Mess, dem heißen Durcheinander unserer Tage, schreckt John Sanborn nicht zurück. Vielmehr serviert er es als verheißungsvollen neuen Schöpfungsentwurf. Dazu passt, dass er sich in seinem aktuellsten Video in die Perspektive eines Hundes hineinsteigert und mit der Kamera durch Wiesen und Fressnäpfe schnüffelt. Wer bisher vielleicht nicht glauben mochte, dass Videotechnik und digitale Bildbearbeitung eine futuristische Weltwahrnehmung hervorbringen können, wird in dieser großartigen Schau des ZKM spielend eines Besseren belehrt.
Rudolf Schmitz über John Sanborn, Between Order and Entropy, bis Ende Oktober im ZKM in Karlsruhe zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Die russischen Behörden haben die Internetseite der Welt in Russland blockiert. Wie russische Nachrichtenagenturen berichten, befindet sich die Seite der Welt nun auf der Liste der zu bannenden Medien der russischen Medienaufsicht Roskomnadzor. Dies sei auf Versuchen der Staatsanwaltschaft erfolgt. Die Welt hatte mit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine damit begonnen, in Russland Inhalte auf Russisch zu verbreiten. Die Zeitung hatte zeitweise auch die russische Journalistin Marina Ostjanikova beschäftigt, die mit einer Protestaktion gegen den Krieg vor laufenden Kameras im russischen Fernsehen bekannt geworden war. Zwei Museen haben sich in Projekten der Erinnerung an die Flutkatastrophe befasst, die im Juli 2021 ganze Landstriche in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verwüstete. Das Haus der Geschichte in Bonn hat bis jetzt etwa 400 Gegenstände zur Jahrhundertflut zusammengetragen. Privatleute und Einrichtungen hätten Dinge zur Verfügung gestellt, die von den Folgen des Hochwassers zeugen, darunter Arbeitskleidung und Geräte von Helfern sowie Alltags- und Kunstgegenstände. Das Artmuseum Bahnhof Rolandseck in Rehmagen zeigt bis zum 24. Juli neben Kunstwerken, die die Flut überstanden haben, auch solche, die sich mit der Katastrophe und einem Neuanfang auseinandersetzen. Der Deutsche Lehrerverband hat die Praxis kritisiert, befristet angestellte junge Lehrkräfte zu Beginn der Sommerferien in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Verbandspräsident Meidinger forderte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, einen großen Teil dieser Arbeitsverträge zu entfristen. Im Deutschlandfunk Kultur kritisierte die GEW-Vorsitzende von Baden-Württemberg-Stein diese Regelung ebenso.
Viele von diesen Lehrkräften, deren Verträge befristet sind, sind auch schon seit Jahren in befristeten Verträgen und retten dem Schulsystem auch seit Jahren schon den Hals. Viele von ihnen sind nicht ausgebildete Lehrkräfte mit einem zweiten Staatsexamen oder sowas. Sie werden hängen gelassen in mehrfacher Hinsicht. Das eine ist, dass sie immer wieder befristete Verträge bekommen und vor den Sommerferien entlassen werden. Und das andere ist, dass die Landesregierung ihnen auch die notwendige Qualifikation vorenthält, die notwendig wäre, um sich zu Lehrkräften fortzubilden und dann eben einen unbefristeten Vertrag zu bekommen.
Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg, Monika Stein. Im Norden Spaniens haben Forscher in der Provinz Burgos nach eigenen Angaben die ältesten bislang bekannten Überreste eines Frühmenschen in Europa gefunden. Der Frühmensch der Gattung Homo, zu der auch der moderne Mensch, der Homo sapiens, gehört, habe vor bis zu 1,4 Millionen Jahren an der Fundstelle gelebt, heißt es. Der Fund zeige, dass der europäische Kontinent deutlich früher von aufrechtgehenden Frühmenschen besiedelt wurde, als bisher angenommen. Die vollständige wissenschaftliche Analyse und die genaue Datierung der Überreste wird nach Angaben der Forscher allerdings mindestens ein Jahr dauern.
Wer sich von innen her beschaut und Nietzsche liest und Rüben kaut, was kümmern denn die anderen? Juhu, wir müssen wandern. Mit diesen spöttischen Zeilen hat der Anarchist Erich Mühsam reagiert, als er einst den Monte Verita bei Locarno bestieg und dort oben so manch sonderbare Gestalten erblickte mit langen Haaren, rauschenden Bärten, nackt bei der Feldarbeit. Um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, sind mit den Reformbewegungen zahlreiche Jugendbewegungen entstanden, in der festen Absicht, das Leben neu zu gestalten, im eigentlichen Sinne zu reformieren. Jugendverbände haben sich gegründet, Jugendkulturen haben sich etabliert. An diesem Wochenende feierte die Jugendburg Ludwigstein ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum. Auf der mittelalterlichen Burg im hessischen Werratal bei Witzenhausen sind eine Jugendbildungsstätte untergebracht, eine Herberge und das Archiv der deutschen Jugendbewegung, das ebenfalls 100 Jahre alt wurde. Zum Festakt kamen nicht nur Historikerinnen und Historiker, sondern auch aktive verschiedene Jugendbünde, die sich zum Teil noch immer dem Geist der alten Jugendbewegung verpflichtet fühlen. Der Historiker Bodo Mrozek vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin ist direkt von diesem Bilderbuch Burgentreffen zu mir ins Studio gekommen. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Röcke.
100 Jahre Begegnungsstätte und Archiv der deutschen Jugendbewegung. Was muss man sich denn unter dieser Bewegung vorstellen?
Ja, die deutsche Jugendbewegung, die ist eigentlich sogar noch älter als 100 Jahre. Wichtige Ursprungsdaten sind etwa die Gründung des Wandervogels in Steglitz bei Berlin des Jahres 1902 und auch die internationale Pfadfinderbewegung im England des Jahres 1908. Und beide Strömungen gelten gewissermaßen als zwei Pole der Jugendbewegung. Zum einen die eher romantisch-freigeistige Wandervogelbewegung, zum anderen die damals vormilitärisch angelegt, aber auch auf weltweite Verständigung von Jungen, später auch von Mädchen ausgelegte Pfadfinderei. Und im Ersten Weltkrieg vermischen sich diese beiden Strömungen. Da begegnet man sich in den Gräben sozusagen und so entsteht dann in den 20er Jahren eine Szenerie großer Bünde, die Elemente aus beidem enthalten, ein romantisch-naturhaftes Lebensgefühl, das aber konkret bei Zeltlagern und Wanderfahrten auch bis hin ins Ausland gelebt wird.
Also dieses Lebensgefühl, Zeltlager und Flucht in die Natur, das klingt ja weder besonders innovativ noch gesellschaftlich bedeutsam. Hatte das denn irgendeine gesellschaftliche Relevanz oder ist das nur Teil eines Vereinslebens gewesen?
Die Jugendbewegung oder korrekter muss man sagen, die verschiedenen Jugendbewegungen, das waren damals auch Labore für die vielen geistigen Strömungen und auch ganz konkreten Lebenspraktiken, mit denen man die Gesellschaft verändern wollte. Das sind etwa der Vegetarismus, die Tanz- und die Singebewegung, Gymnastik und Freikörperkultur, Pazifismus, ebenso aber auch wie Nationalismus und auch ein gewisser Militarismus, Ideen des naturverbundenen Lebens und all dies existierte da nebeneinander her und wie man sich vorstellen kann, auch im Streit miteinander, denn diese Ideen wie andere Ernährungsweisen, die bieten ja eigentlich heute noch Zündstoff für angeregte Debatten und das war damals schon genauso.
Stichwort Nationalismus, wie stark hat denn die Jugendbewegung mit ihren Fahnen, mit ihren Liedern und Zeltlagern den Nationalsozialismus mit vorbereitet?
Ja, das ist eine viel diskutierte Frage. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Jugendbewegung alle Strömungen der Gesellschaft abgebildet hat, die es auch bei Erwachsenen gab, also von ganz rechts bis ganz links. Auch die Konfessionen waren vertreten und es gab auch eine ausdifferenzierte jüdische Jugendbewegung von zionistisch über deutsch-jüdisch bis sogar deutsch-national. Und dann hat natürlich die Hitlerjugend viele Formen übernommen, etwa das Zeltlager oder die Uniform. Andererseits wurde da aber auch mehrmals marschiert als gewandert und die HJ war auch paramilitärisch straff organisiert und betrieb im Grunde genommen Erziehung zum Krieg. Und dann wurden diese freien Bünde auch aufgelöst, zwangseingemeindet, später sogar verboten und als sogenannte bündische Umtriebe strafverfolgt. Und da fällt es dann auch schon auf, dass viele Oppositionelle aus der alten Jugendbewegung kamen, etwa in der Widerstandsgruppe Weiße Rose oder bei den jüdischen Widerständlern um Herbert Baum. Und insgesamt war es aber natürlich so, dass die allermeisten dann doch mit fliegenden Fahnen in die HJ übergelaufen sind. Das sieht man auch heute noch auf der Burg Ludwigstein, wo sich eine mit einem Hinweisschild markierte Tafel aus der Hitlerjugendzeit befindet, die die Burg übernommen hat und die erinnert an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.
Also eine ambivalente, eine sehr komplexe Tradition, über die Sie berichten, Herr Mrozek. Wieso ist denn nun ausgerechnet eine Burg in Hessen ein so wichtiger Ort der deutschen Jugendbewegung?
Ja, diese Burg wurde tatsächlich nach dem Ersten Weltkrieg, wie es damals hieß, als Erinnerungsmal für die Gefallenen von Wandervögeln errichtet, auf Initiative eines jugendbewegten Enno Narten. Und dort hat man eben auch eine der ersten Herbergen für Wandernde eingerichtet und es gab kulturelle Aktivitäten. Und der Ort war aber auch deswegen günstig, weil in unmittelbarer Nähe auf dem Hohen Meißner 1913 der Freideutsche Jugendtag stattgefunden hatte. Das ist so ein wichtiges Gründungstreffen, wo all diese angesprochenen reformerischen Strömungen vertreten waren. Da wurden Vorträge gehalten, Lieder gesungen, es wurde getanzt. Und auch schon damals, 1922, gründete man dann durchaus selbstbewusst auch gleich ein eigenes Archiv, weil man diese auf viele Flug- und Zeitschriften verstreuten, publizierten Ideen für die Nachwelt sammeln wollte, für sich selbst, aber auch in die Gesellschaft hinein. Und dieses Archiv gehört mittlerweile zum Hessischen Landesarchiv und ist eigentlich so der zentrale Ort für die wissenschaftliche, aber auch die pädagogische Beschäftigung mit Jugendbewegung.
Und was ist jetzt das Besondere an diesem Archiv?
Ja, anders als staatliche Archive, die eher Behördenüberlieferungen sammeln, also vor allem Akten, handelt es sich hier um ein Bewegungsarchiv. Da hat die wissenschaftliche Leiterin Susanne Rappe-Weber auch nochmal darauf hingewiesen. Archiviert wurden dort Selbstzeugnisse, Liederblätter, Tagebücher, Chroniken, Briefe, aber auch einige wenige repräsentative Objekte, also vom Wimpel über Musikinstrumente wie die Laute oder die Fiedel bis hin zu Halstüchern, Abzeichen, solchen Dingen. Und das ist schon ein einzigartiger Schatz, denn hier kann man auch gerade in der Arbeit mit jungen Menschen den Bogen von heutigen Themen eigentlich zurück bis in die Zeit um 1900 ziehen, was das Archiv eben ganz besonders geeignet für die pädagogische Arbeit macht, wie sie dann auch die Jugendbildungsstätte leistet, die Seminare zu historischen und gegenwärtigen Themen anbietet. Und jetzt anlässlich dieses Jubiläums hat der Marburger Historiker Eckhard Konze sich auch nochmal gewünscht, dass das Archiv sein Sammelgebiet auch auf die Gegenwart ausdehnt und künftig auch Nachfolgebewegungen erforscht. Das ist dann die Schüler- und Lehrlingsbewegung um 68. Aber das geht eigentlich auch bis heute zu Fridays for Future, die ja auf die Naturschutzideen zurückgehen in der langen Linie. Und es gibt aber da auch jetzt schon junge WissenschaftlerInnen, die sich mit politischen Organisationen bis hin zum Rechtsextremismus befassen, das historisch vergleichen. Und das wurde dann da aber auch nochmal deutlich, für all diese Aktivitäten braucht es unbedingt eine andere finanzielle Ausstattung. Da reicht der Platz jetzt eigentlich auch nicht mehr aus. Und das war auch so ein bisschen so ein Hilferuf jetzt zum 100. Jubiläum.
Nochmal ganz konkret zu dem Fest jetzt am Wochenende auf der Burg Ludwigstein. Da waren auch junge Menschen dabei und da wurden auch alte Lieder gesungen. Und wir hören einfach einmal einen kleinen musikalischen Eindruck vom heutigen Festakt. Eine Melodie, die es mit verschiedenen Texten gibt, eine bekannte Melodie, gesungen jetzt bei diesem Festakt auf der Burg Ludwigstein. 100 Jahre Jugendbewegung, Herr Mrozek, gibt es auch heute noch Nachfolger?
Ja, die gibt es, die haben wir da gerade gehört. Das sind also junge Leute aus ganz verschiedenen Bünden, eben noch Nachfolgeorganisationen wie Pfadfinder, Wandervögel, aber auch Naturschutzorganisationen wie die Waldjugend, die da alle Abgesandte geschickt haben. Und in dieser Liedzeile, das ist vielleicht ganz passend, da heißt es dann auch, gestern ist vorbei, das ist so fast geschichtsvergessen. Andererseits stehen natürlich viele dieser Gruppen auch in so einer gewissen Traditionspflege und sicherlich auch vor der Herausforderung, eigentlich spielt man da gesellschaftlich gesellschaftlich noch eine größere Rolle oder nicht. Und wie man aber an solchen Liedern auch hört, ist da durchaus auch was Neues entstanden, auch andere Stücke, wo auch der Kontrabass zum Einsatz kommt. Und es wird eben auch der Schulterschluss eigentlich gesucht, jetzt zur heutigen Ökologiebewegung, zum Vegetarismus. Das wird da sehr deutlich.
100 Jahre Archiv der deutschen Jugendbewegung, das wurde am Wochenende gefeiert auf der Jugendburg Ludwigstein, die ebenfalls ihr 100. Gründungsjubiläum gefeiert hat. Der Historiker Bodo Mrozek war das. Ich danke Ihnen.
Bitteschön.
Morgen am 11. Juli jährt sich der Aufstand vom vergangenen Jahr in Kuba, der damals brutal unterdrückt wurde. Rund 1500 Leute, meistens Jugendliche, wurden verhaftet. Rund 600 von ihnen wurden zu teilweise hohen Haftstrafen verurteilt. Die ständigen Proteste von Kulturschaffenden in den vergangenen Jahren haben in der kubanischen Bevölkerung das Bewusstsein für Veränderungen geschärft, das schließlich zu dieser größten sozialen Explosion seit der Revolution geführt hat. Peter B. Schumann.
Schluss mit euren Lügen und Schluss mit Vaterland oder Tod. Wir rufen Vaterland und Leben und beginnen aufzubauen, was wir erträumten.
Dieser Protestsong wurde zur Hymne des Volksaufstands am 11. Juli 2021. Er konterkariert den Slogan Patria o Muerte, Vaterland oder Tod, mit dem Fidel Castro jahrzehntelang die Bevölkerung zu mobilisieren versuchte und er längst zu einer rhetorischen Floskel verkommen ist. Vaterland und Leben, riefen sie letztes Jahr in den Straßen Havannas und an vielen anderen Orten und forderten ein Ende der zahllosen Stromsperren und der Mangelwirtschaft, aber auch Freiheit und Schluss mit der Diktatur.
Die Unzufriedenheit war einfach zu groß, sodass es nur eines Anstoßes bedurfte, um die Menschen auf die Straße zu treiben. Selbst in weit entfernten Provinzen ließen die Kirchen ihre Glocken läuten.
So Tanja Bruguera, Kubas renommierteste Gegenwartskünstlerin und Documenta-Preisträgerin. Kulturschaffende wie sie bekämpfen seit Jahren durch öffentliche Aktionen die Intoleranz und den Autoritarismus des Regimes und nehmen dafür zahllose Verhaftungen oder sogar das Exil in Kauf. Zu diesem rebellischen Potenzial zählen viele Rapper, die mit ihren Songs das Bewusstsein von Jugendlichen bei ihren nächtlichen Treffs zu schärfen versuchen. Und auch bildende Künstler wie Luis Manuel Otero Alcantara. Er provozierte den Machtapparat, als er unter anderem in die Nationalfahne gehüllt auf dem Platz vor dem Kapitol nach Freiheit rief. Passanten blieben stehen und beschimpften die Polizisten, die ihn in ihren Wagen zerrten. Er gilt als einer der Rädelsführer der kulturellen Opposition, wie auch Michael Osorbo, der an dem Song Patria y Vida mitgewirkt hat. Beide wurden bereits vor dem Aufstand im April letzten Jahres verhaftet und vor kurzem zu drakonischen Strafen von 5 Jahren für Alcantara und 7 Jahren für Osorbo verurteilt. Ihre angeblichen Delikte lauten:
Fortgesetzte Verunglimpfung patriotischer Symbole, Beamtenbeleidigung, Diffamierung von Institutionen, Aufruf zu Widerstand und öffentlichem Aufruhr.
Beide haben selbst in der mehr als einjährigen Untersuchungshaft mit Hungerstreiks gegen die inhumanen Haftbedingungen opponiert, Kreislaufzusammenbrüche und alle möglichen Krankheiten durchgemacht. Luis Manuel Otero Alcantara gelang es im letzten Monat, ein Tondokument aus dem Gefängnis herauszuschmuggeln.
In Kürze jährt sich der friedliche und einmalige Aufstand des kubanischen Volks. Bisher konnte ich nicht mitteilen, wie stolz ich deshalb bin, Kubaner zu sein und wie stolz auf alle, die ihn ermöglicht haben.
Die Kulturschaffenden haben jedoch nicht nur protestiert, sondern auch den Versuch unternommen, mit dem Kulturminister über ihre Probleme ins Gespräch zu kommen. Am Abend des 27. November 2020 versammelten sich zahllose Künstlerinnen und Künstler zu einem Sit-in vor dem Ministerium. Sie verurteilten die Verhaftung eines Rappers und den brutalen Polizeieinsatz gegen die damit verbundene Streikaktion von Alcantara. Nach Stunden des Wartens war immerhin der stellvertretende Kulturminister bereit, mit einer Abordnung zu diskutieren. Das Ergebnis? Fortsetzung des Dialogs in 3 Tagen mit konkretem Themenkatalog. So etwas hatte es bis dahin in Kuba noch nicht gegeben. Doch bereits am nächsten Tag erklärte Staatspräsident Díaz-Canel den Dialog als Medienspektakel. Tania Bruguera, eine der Wortführerinnen, resümierte später:
Keine 24 Stunden nach der Übereinkunft im November 2020 wurden wir alle zu Feinden der Revolution gestempelt. Ich bin immer für den Dialog als ein friedliches Mittel eingetreten. Aber nach diesem Boykott und erst recht nach dem 11. Juli 2021, als die Regierung auf ein unbewaffnetes Volk schießen ließ, haben wir nichts mehr miteinander zu besprechen.
Seither hat sich die Situation verschärft. Oppositionelle Kulturarbeit ist zurzeit so gut wie unmöglich. Selbst kleinste Straßenproteste werden sofort unterdrückt. Das Regime hat den Sicherheitsapparat massiv aufgerüstet und für den morgigen Jahrestag alle Kräfte, vor allem die berüchtigten Eingreifkommandos und Knüppelbrigaden, in Alarmbereitschaft versetzt.
Peter B. Schumann über den Aufstand vom 11. Juli 2021 in Kuba. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Wird Deutschland nicht am Ende kaputt gewandert? Fragt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt mit Blick auf die verstärkte Wanderbegeisterung der Deutschen. Hier sollte die Regierung ihrer Lenkungsaufgabe gerecht werden. Bürger müssen von überlaufenden Wandergebieten in weniger besuchte Gewerbegebiete umgeleitet werden. Zum Wandern hat Boris Johnson bald richtig viel Zeit. Allerdings dürfte er dabei leiden. Nicht nur wegen der körperlichen Anstrengung, sondern vor allem, weil er sich seiner Bedeutungslosigkeit gewahr wird. Johnson habe sich für nichts anderes interessiert als für seinen Ruhm, schreibt der britische Schriftsteller William Boyd in der Welt und ist sich sicher, dass Johnson als der schlechteste britische Premierminister aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingeht. Sein größter Fehler ist es, ein Mann ohne Scham zu sein, schreibt Boyd. Mit Donald Trump ist es ähnlich. Auf Johnsons Politikstil angesprochen, bemerkt Friedrich Küppersbusch in seiner Interviewkolumne für die Taz, schon seit Trump herrscht Uneinigkeit, was der Typ Gruselclown Pennywise in der Politik zu suchen hat. Die wird anhalten. Wenn Sie, liebe Hörer, auch nichts mit dem Begriff Gruselclown Pennywise anfangen können, dann sind Sie wohl auch kein Leser von Stephen Kings Horrorromanen. Denn King hat Pennywise, einen Clown, der Kinder frisst und Menschen mit schwachem Willen manipuliert, zum Superbösewicht seines Thrillers S gemacht, wie uns die britische Schriftstellerin A.L. Kennedy in der Süddeutschen Zeitung erklärt. Es mag nun scheinen, als sei Pennywise besiegt, aber er verschwindet nie wirklich. Und unser Clown ist auch nicht fiktiv. Boris Johnson ist ein Clown mit offenkundig mörderischen Absichten. Ein Mann mit der Grimasse und der Frisur eines Slapstick-Darstellers, der mehr britische Leben auf dem Gewissen hat als der deutsche Blitz während des Zweiten Weltkriegs. A.L. Kennedy fürchtet, Johnson könne wie Pennywise zurückkommen, also noch länger im Amt bleiben, weil in 3 Monaten die Briten möglicherweise seine Skandale wieder vergessen hätten. Wenn der Killer-Clown Pennywise alle Kinder der Welt auffräße, hätte das einen Vorteil. Man müsste sich über negative Einflüsse auf ihre Entwicklung keine Sorgen mehr machen, zum Beispiel über die Auswirkungen von Computern auf die Sprache von Kindern. Ich stelle mir manchmal vor, was wohl mit einem Kind passiert, das häufig mit einem Sprachassistenten wie denen von Amazon, Google und Apple zusammen ist und diesen beliebig nutzen darf, sagt der Linguist Henning Lobin im Gespräch mit der FAZ. Vielleicht wächst es in einem Dialektgebiet auf, hört dort aber reines Hochdeutsch. Es vernimmt keine Modulation in der Intonation von Sätzen, kein kindgerechtes Vokabular. Es lernt, dass man Anweisungen in der Befehlsform geben kann, ohne dass dabei auf die üblichen sprachlichen Höflichkeitsregeln Rücksicht genommen werden muss. All das und vieles weitere wird sich auf die Sprachentwicklung dieses Kindes auswirken. Zum Schluss noch etwas zum Schluss. Schmeckt und Schluss. So hat ein sibirischer Unternehmer seine russische Fastfood-Kette genannt. Vorher hatte er das russische Filialnetzwerk von McDonald's aufgekauft, das sich wegen des Ukraine-Kriegs aus Russland zurückgezogen hatte. Der Unternehmer habe versprochen, die Qualität zu halten, berichtet Kerstin Holm in der FAZ. Dann habe aber eine Kundin einer Moskauer Filiale ein Foto von einem verschimmelten Burgerbrötchen veröffentlicht und sarkastische Kommentare im Netz ausgelöst. Stalin-Gulag schlug vor, das russische Neusprech, wonach der Ukraine-Krieg unter Haftandrohung nicht als solcher bezeichnet werden darf, auch auf den Schimmel bei souveränen Brötchen anzuwenden und ihn in bioaktive Öko-Zutat umzutaufen.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.